Supermassive schwarze Löcher. Im Jahr 1916, während des Ersten Weltkrieges, saß ein deutscher Astronom und Physiker in einem Schützengraben an der russischen Front und schrieb einen Brief an Albert Einstein. Darin berichtete er ihm, dass er zwischen Maschinengewehrfeuer eine Insel der Idylle in der Relativitätstheorie gefunden habe. Dieser freiwillige Soldat, Karl Schwarzschild, legte im Grauen des Krieges die mathematische Grundlage für schwarze Löcher. Doch selbst wenn er nicht bereits wenige Monate später einer Krankheit erlegen wäre, hätte der 1873 Geborene die erste Entdeckung eines schwarzen Loches im Jahr 1971 wohl kaum noch erlebt. Gleiches sollte auch Albert Einstein verwehrt bleiben, der sein Leben lang ein Gegner des Konzeptes von schwarzen Löchern war und dieses mehrfach erfolglos zu widerlegen versuchte. Zu groß war die Kluft zwischen ihnen und der alltäglichen Realität. Zu unmöglich wirkten diese Objekte, denen nie etwas entkommen könnte. Wie sollte dies in die harmonische Ordnung des Weltalls passen? In den ersten hunderten Millionen Jahren nach dem Urknall begannen sich die supermassiven schwarzen Löcher zu formieren. Wir wissen bis heute nicht genau wie, können aber sehen, dass ihre Entstehung in den ersten 5 Milliarden Jahren ihre Hochphase hatte. Doch um diese Riesen zu verstehen, sollten wir zunächst über schwarze Löcher im Allgemeinen sprechen. Das Entstehungskonzept eines normalen schwarzen Loches lässt sich recht simpel herunterbrechen. Sie entstehen heutzutage in sterbenden Sternen, weswegen sie auch stellare schwarze Löcher genannt werden. Im Grunde durchläuft der Stern den gleichen Prozess, welcher uns zur Supernova geführt hat. Doch in diesem Fall schrumpft sein Kern nicht einfach auf 1/10.000stel seiner Größe, sondern kennt kein Limit. Gegen die große Masse des Kerns, die unter ihrer eigenen Last zusammenbricht, sind sämtliche Gegenkräfte machtlos. Keine Dichte ist dicht genug, um den Zerfall abzubremsen. Also fällt der Stern so weit in sich zusammen, bis er die Singularität erreicht. Wie unser Universum am Anfang des Urknalls besteht er nur noch aus einem winzigen Punkt mit absolut maximaler Dichte. Wie wir durch die Relativitätstheorie bereits wissen, kann eine große Menge von Masse an einem Ort die Raumzeit krümmen. Diese immer noch immens große Menge an Masse ist jetzt in der Singularität so räumlich beschränkt wie nur möglich. Daher sollte es nicht verwundern, dass die Raumzeit in der Nähe eines schwarzen Lochs am stärksten gekrümmt wird, bis die allgemeine Relativitätstheorie nicht länger funktioniert. Auch wenn Wissenschaftler auf Ausnahmen hoffen, gibt es heute keine bekannten nackten Singularitäten. Stattdessen bildet sich ein Radius um das schwarze Loch herum, in dem der dreidimensionale Raum so stark gekrümmt wird, dass jeder Weg, der aus dieser Kugel herausführen sollte, stattdessen wieder hineinführt. Alle Wege in einem schwarzen Loch führen zur Singularität. Nichts kann ihm entkommen, auch nicht Licht. Eine schwarze Perle bildet sich im Weltall. Der Rand des schwarzen Lochs ist der Ereignishorizont, denn kein Ereignis dahinter ist für uns sichtbar. Und da die Perle schwarz ist, ist sie im dunklen Kosmos praktisch unsichtbar. Noch dazu ist sie ein zwerghafter Riese, denn schwarze Löcher sind viel kleiner als die Sterne, die sie einst waren. Unsere Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Ihr schwarzes Loch wäre jedoch nur 3 Kilometer im Durchmesser groß und dennoch nach jeder anderen Metrik eines der extremsten Objekte des Universums. Auch wenn Licht schwarzen Löchern nicht entkommen kann, leuchten sie. Immer dann, wenn sie Materie einsaugen, bewegt sich diese nicht direkt in das schwarze Loch hinein, sondern wird mit einem Momentum angezogen, welches dafür sorgt, dass die Materie sich erst um das schwarze Loch dreht. Dies erfolgt aber nicht langsam und harmonisch wie bei den Ringen des Saturns, sondern eher in einem heißen, grellen Sturm. Denn einige schwarze Löcher sind die am schnellsten drehenden Objekte in unserem Kosmos. Die extremsten von ihnen drehen sich mit mehreren Prozenten der Lichtgeschwindigkeit und befinden sich somit auch mit ihrer Geschwindigkeit im Bereich der Relativität. Das schnellste je entdeckte schwarze Loch drehte sich mit 84% der Lichtgeschwindigkeit. Solche Bewegungen beeinflussen natürlich die Materie, welche sich um das schwarze Loch dreht und in einem dichten Strom mitgerissen wird. Dadurch entsteht Reibung. Durch Reibung entsteht Hitze. Durch die Hitze entsteht Licht. Ein goldener Ring legt sich um diese schwarze Kugel, eben wie ein Planetenring, die Akkretionsscheibe. Wenn sie aber vor einem schwarzen Loch schwebten, würden sie nicht nur auf einen hellen Ring entlang des Äquators blicken, sondern auch sehen, wie dieser sich an den sichtbaren Rändern der Kugel nach oben und nach unten anzuschmiegen scheint, wodurch sich auch ein Ring um das gesamte schwarze Loch, wie sie es sähen, herumlegt. Als wenn sie den Saturn von oben herab und von der Seite gleichzeitig beobachten würden. Denn die Krümmung der Raumzeit hört nicht am Ereignishorizont auf, was zur Folge hat, dass man die Vorder- und die Rückseite eines schwarzen Lochs gleichzeitig sehen kann. Der Teil des Ringes, welcher eigentlich auf der Rückseite zu sehen wäre, wird dabei sowohl ober- als auch unterhalb des schwarzen Loches sichtbar. Ein doppelt sichtbarer Halbring erzeugt also die Illusion, dass sich ein zweiter Ring um das schwarze Loch zieht. Von der Akkretionsscheibe aus wird die Materie spiralartig in das schwarze Loch hineingezogen. Dabei lässt sich kaum noch identifizieren, ob diese einst in einem Planeten oder in einer Gaswolke war. Denn durch die extrem heißen und dichten Bedingungen wird die Materie, wie auch in Sternen und am Anfang des Universums, in Plasma umgewandelt. Wenn sie also von einem schwarzen Loch angezogen werden würden, wären sie auf dem Weg hinein nicht mehr von der Suppe eines Sterns unterscheidbar. Schwarze Löcher funktionieren jedoch nicht wie Staubsauger, welche einfach alles einsaugen. Von der Akkretionsscheibe geht aus diversen Gründen ein starker Strahlendruck aus, welcher gegen das Anziehen von Materie anarbeitet. Er wird auch gerne als Todesschrei der Materie bezeichnet. Je nach Größe des schwarzen Loches gibt es also eine Obergrenze, wie schnell es Materie einsaugen kann. Der Druck wird möglicherweise sogar so stark, dass das schwarze Loch vorerst gar keine weitere Materie ansammeln kann. Schwarze Löcher bewegen sich nicht auf der Suche nach Materie durch den Kosmos. In seltenen Fällen kann ein stellares schwarzes Loch durch die Explosion der Supernova, die es erschaffen hat, wie die Kugel aus einer Kanone durch den Kosmos geschossen werden, bewegt sich dann aber natürlich ohne einen Plan. Ansonsten verweilen sie aber still an der Stelle, an der sich vorher der Stern befand, von der Rotation um den Mittelpunkt ihrer Galaxie mal abgesehen. Ein stellares schwarzes Loch kann in den schwersten Fällen das 20-fache der Masse unserer Sonne haben. Doch das größte heute bekannte schwarze Loch, Phönix A, hat eine Masse von mindestens 100 Milliarden Sonnen. Schwarze Löcher sind keine homogene Gruppe. Stellare schwarze Löcher sind eher spannende Nuancen des Universums, während supermassive schwarze Löcher einen tiefgreifenden Einfluss auf ihr lokales Weltall haben. Im Grundprinzip funktionieren beide Objekttypen gleich, jedoch haben supermassive schwarze Löcher viel Platz für kosmische Phänomene. Diese Giganten sind die extremsten Objekte in unserem Universum. Phönix A ist im Durchmesser 6-mal so groß wie das gesamte Sonnensystem. Es würde viele Jahrhunderte dauern, eine Sonde an diesem Objekt vorbeireisen zu lassen, und dies betrifft nur den Bereich der schwarzen Kugel, den Schwarzschildradius. Alle supermassiven schwarzen Löcher sind Millionen bis Milliarden Sonnenmassen groß. Ein Objekt von solcher Größe hat nichts, um das es rotiert, und kann gleichzeitig nicht von seiner Umgebung ignoriert werden. Daher befinden sich supermassive schwarze Löcher meistens in der Mitte von Galaxien, wobei dies nicht immer klar beobachtbar war. Ganze Galaxie-Cluster, also hunderte Objekte wie die Milchstraße, wurden in der Vergangenheit übersehen, weil ein schwarzes Loch im Zentrum das Licht von Billionen Sternen mit seiner Leuchtkraft überdeckte. Wenn ein schwarzes Loch über ein Gewicht von 10 Millionen Sonnenmassen hinauswächst, wird es zu einem Quasar. Im Jahr 1980 kartierte die Europäische Südsternwarte ESO den Sternenhimmel und notierte dabei einen unauffälligen Stern in unserer Milchstraße, welcher den wenig charmanten Namen J0529-4351 bekam. Eine automatisierte Analyse 42 Jahre später überprüfte diesen Bereich unseres kosmischen Vorgartens erneut und kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem Objekt zu 99,98% um einen Stern in unserer Heimatgalaxie handelt. Es war eines von mehr als 330.000 Objekten, die von einem Computer beobachtet und katalogisiert wurden. Niemand hatte einen Grund, sich diesen kleinen leuchtenden Punkt genauer anzuschauen. Doch nur 2 Jahre später warfen Forscher der ESO erneut einen Blick in diesen Teil des Weltalls und entdeckten einen gewaltigen Irrtum. J0529-4351 war kein Stern und erst recht kein Teil unserer Galaxie. Stattdessen handelte es sich um einen Quasar, 9 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, also nicht nur nicht in der Milchstraße, sondern sogar noch im frühen Universum. Dieser Quasar leuchtet 500 Billionen Mal heller als unsere Sonne. Wie könnte ein Computer da nicht an einen Stern denken? Würden Sie dieses Objekt aus einer gewissen Nähe beobachten, es wäre davon abzuraten, ganz nah an den Quasar heranzufliegen, so würden Sie keine direkte Ähnlichkeit mit den stellaren schwarzen Löchern erkennen können. Um genau zu sein, würden Sie vermutlich generell kaum etwas erkennen, selbst wenn wir in diesem Szenario die Helligkeit von Quasaren ignorieren. Denn die Akkretionsscheibe dieser Riesen ist nicht länger ein leuchtender Ring, sondern eine heiße, dichte Gaswolke, welche Lichtjahre im Durchmesser groß sein kann. Durch dessen Größe werden die supermassiven schwarzen Löcher zu den hellsten Objekten im Universum. Eine überraschende Ironie, wenn man bedenkt, dass schwarze Löcher auf sich allein gestellt immer noch praktisch unsichtbar sind. Doch die Extreme hören damit nicht auf. Denn es ist nicht der Schwarzschildradius, welcher Quasare zu den größten Einzelobjekten im bekannten Universum macht. Ähnlich wie die Erde oder auch die Sonne hat ein schwarzes Loch ein Magnetfeld. Auf der Erde wird das Magnetfeld durch den Erdkern erzeugt, indem flüssiges Eisen im Innersten des Kerns in Bewegung gesetzt wird. In einem schwarzen Loch wird dieses Magnetfeld durch das geladene Plasma erzeugt, welches in der Akkretionsscheibe beschleunigt wird. Dadurch entsteht ein sehr starkes Magnetfeld, das jedoch mutmaßlich durch die Raumkrümmung in der Umgebung des schwarzen Loches starke Energieausstöße erzeugt. Bei dieser sogenannten Zyklotronresonanz wird eine große Menge an Materie in den Kosmos geschossen. Da dieses Plasma entlang der Rotation des schwarzen Loches vorher beschleunigt wurde, wird es jetzt in einem hellen Strahl, welcher die Kraft hat, Nebulae zu durchbohren, in den Kosmos geschossen. Stellen Sie sich auch das vor. Die Dunkelheit des weiten Kosmos wird von einer Gruppe von Lichtern gestört, von Galaxien, die jeweils Billionen Sonnenmassen schwer sind und von einem stark leuchtenden Objekt in der Mitte zusammengehalten werden. Es ist gut, dass Schallwellen im Weltall nicht übertragen werden können, sonst würde das lokale All von einem starken Heulen, dem Klang einer riesigen Plasmawolke, erfasst werden. Jahrtausende würde es dauern, mit einer Rakete vom Äußeren der Akkretionsscheibe ins Herz zum schwarzen Loch zu reisen. Aufgrund der extremen Umgebung wäre ein solches Unterfangen aber auch gar nicht möglich. Doch das Licht dieses Ortes beginnt heller zu werden. Die Materie in der Akkretionsscheibe wird immer mehr, die Umgebung drumherum immer turbulenter. Das windige Geheule, welches eigentlich nicht hörbar ist, wird zu einem scharfen Kreischen. Aus dem Herz der Plasmawolke schießt ein blauer Energiestrahl in den Kosmos und zerschießt alles auf seinem Pfad. Messbar nicht in Schall, sondern Radiowellen. Es sind solche Strahlen, die Jets, die Quasare zu den größten Einzelobjekten im bekannten Universum machen. Sie können sichtbar das Innere einer Galaxie verlassen. Wie findet der Mensch seinen Wert im Kosmos angesichts solcher Titanen? Die große Menge an Materie, welche von schwarzen Löchern angezogen wird, und der Einfluss der Jets auf Gasregionen, die sie berührt haben, sorgen dafür, dass viele neue Sterne in der Nähe entstehen können. Ausgerechnet schwarze Löcher, diese Objekte, die Materie unerreichbar aus unserem Kosmos entfernen, sind die stärksten Erzeuger jener Objekte, die Leben im Universum möglich machen. In der Nähe von supermassiven schwarzen Löchern könnten Planeten entstehen, welche sich um diese drehen. Tausende sogar. Diese Planeten, genannten hypothetischen extrasolaren Planeten, böten extrem unwahrscheinliche Chancen auf Leben. Zu instabil wäre ein Orbit, welcher lebensfreundliche Temperaturen hätte, zu radioaktiv wäre das schwarze Loch in ihrer Nähe. Zumal gravitationelle Erschütterungen die Planeten regelmäßig treffen würden. Doch stellen wir uns trotzdem einmal vor, dass eine Zivilisation in der Lage wäre, all diese Hürden zu überwinden. Es wäre nicht das erste Mal, dass uns der Kosmos mit einer Entwicklung überrascht, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Wie würden die Wesen dieser Zivilisation auf so einem Planeten auf ihre Umgebung reagieren? Die Erde liegt in der Nähe eines fantastischen Sterns, welcher von vielen Kulturen der Menschheitsgeschichte angebetet wurde. Wie würde die fiktive Zivilisation damit umgehen, wenn Ra, der Sonnengott, keine leuchtende Himmelsscheibe, sondern stattdessen ein immer wütendes schwarzes Loch wäre? Könnte sie die Entstehung eines Jets überleben? Und wenn ja, könnte dieser Beweis der Stärke und des Zorns ihres Gottes eine wissenschaftliche Entwicklung weg von der theologischen Weltanschauung zurückwerfen? Das ist natürlich alles reine Spekulation, aber in unserem Universum gibt es viele lebensfreundlichere Umgebungen als die eines schwarzen Loches, und viele hätten wohl eine ganz andere kulturelle Entwicklung als unsere zur Folge. Besonders interessant an diesen Planeten wäre aber die lokale Zeitkrümmung. Durch die Dehnung der Zeit würden die Bewohner solcher Objekte den Kosmos ganz anders wahrnehmen. Die kosmische Hintergrundstrahlung wäre für sie noch viel wärmer. Unsere Existenz wäre für sie in den extremsten Fällen nur ein kurzes Ereignis. Denn während auf der Erde Jahre vergehen, könnten auf diesen Objekten nur Stunden vergehen. Die gesamte bisherige Existenz des Homo sapiens könnte auf solchen Objekten nur Monate gedauert haben. Das frühe Universum, in dem sich die Bewohner der Planeten in gewisser Weise jetzt noch befänden, wäre erst ein paar tausend Jahre her. Und je nachdem, wie sie sich entwickelten, würden sie diese Merkwürdigkeit nie mitbekommen. Bevor wir mit diesen neu gewonnenen Erkenntnissen zurück zu den Protogalaxien des frühen Universums reisen, muss noch eine offene Frage angesprochen werden. Woher kommen supermassive schwarze Löcher? Es dürfte ausreichend beschrieben sein, dass der Tod eines ordinären Sterns dafür nicht verantwortlich gewesen sein kann. Und auch die größeren Sterne der ersten Generation haben nur die Masse von Staubkörnern im Vergleich zu dem, was dafür gebraucht wird. Die Wissenschaft hat bis heute keine genaue Antwort auf diese Frage. Da supermassive schwarze Löcher aber so extrem sind und die Liste an existierenden Objekten im frühen Universum so kurz ist, gibt es sehr konkrete Vermutungen. Als sich die Protogalaxien entwickelten und wenig mehr als Gaswolken waren, lag der Großteil ihrer Masse bereits in ihrem Zentrum. Man vermutet heute, dass die Nebulae dort nicht als Brutstätten von zahlreichen Sternen dienten, sondern stattdessen kollabierten und zu großen schwarzen Löchern wurden, 100.000 Sonnenmassen schwer. Ein erster Zwischenschritt. Ihre Entstehung kommt für uns pünktlich zum Ende der Protogalaxien. Wie ihre schwarzen Löcher waren auch Protogalaxien Zwerge im Vergleich zu ihren heutigen Fassungen. Und in beiden Fällen änderte sich dies durch Fusion. In den Brücken des kosmischen Netzes bewegten sich die Protogalaxien aufeinander zu und vereinten sich, getrieben durch die Gravitation. Ungefähr 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden die ersten Galaxien, wie wir sie heute kennen. Während sie sich näher kamen, begannen die Protogalaxien sich gegenseitig zu verformen. Sie wirkten mit Gezeitenkräften aufeinander, ähnlich wie die Bewegung des Mondes um die Erde auf die Ozeane wirkt. Wenn die Ringe der dunklen Materie um die Galaxien in Kontakt zueinander kommen, verschmelzen sie und fangen an, die Fusion zu beschleunigen. Während dieses Prozesses können verschiedene Gaswolken aufeinandertreffen und sogenannte Starbursts auslösen, die massenhafte Erschaffung neuer Sterne. Die schwarzen Löcher in der Mitte der Protogalaxien sind sich näher gekommen und beginnen jetzt einen Tanz. Langsam rotieren sie gemeinsam um ein leeres Zentrum. In Spiralbewegungen kommen sie sich immer näher. Je kürzer die Umkreisungen werden, umso schneller werden die schwarzen Löcher, bis sie irgendwann rapide umeinander rotieren und ihre Ereignishorizonte miteinander verschmelzen. Als letzten Akt ihres Paartanzes stoßen sie eine gewaltige Gravitationswelle in den Kosmos. Dies macht so ein Ereignis leichter messbar für uns. Durch die Fusion von Protogalaxien wird der Fluss von Gasen in Richtung des neugeborenen schwarzen Loches stark begünstigt, wodurch es stark anwächst. Dennoch wird der gerade beschriebene Prozess noch einige Male ablaufen, bevor ein Milliarden Sonnenmassen schwerer Riese entstanden ist. Phänomene so extrem, dass Einstein sie nie für möglich hielt. Und so exotisch, dass sie heute eine der größten Inspirationsquellen für Menschen sind, die sich mit dem Kosmos auseinandersetzen wollen. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens in unserem Kosmos mögen schwarze Löcher vielleicht vorerst fehl am Platz wirken. Unabhängig davon, ob Leben in ihrer Nähe entstehen kann, gab es keinen direkten Einfluss eines schwarzen Loches auf die Entstehung des Lebens auf der Erde. Doch die Suche nach einem Platz und Sinn muss weiterhin auf einer größeren Skala stattfinden. Schwarze Löcher sind Objekte voller Paradoxe, unsichtbar und doch die hellsten, Sternenfresser und doch Geburtsstätten. Dass durch sie massenhaft Sterne entstehen, zeigt, dass sie doch Teil des Puzzles sind, welches Leben erst ermöglicht hat. Ohne sie wären unsere Galaxien nicht so gebaut wie heute. Auch sie sind Teil des großen Designs. Hinzu kommt, dass unsere Reise durch den Kosmos gerade erst angefangen hat. Der wahre Wert, den schwarze Löcher für das Leben im Universum haben können, wird sich erst in einer weit entfernten Zukunft zeigen.